Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.
Man hat sicherlich auch Angst, das manchmal zu sagen, weil man denkt, die Laura Karasek, die buchen wir lieber nicht für unsere Show oder für unser Event. Nicht, dass die dann eine Unterzuckerung hat oder irgendwie dann absagt oder die ist vielleicht häufiger krank oder so.
Also bei meinem ersten Job habe ich dann irgendwann noch den Chefredakteur angerufen und gesagt, ich weiß, wir haben uns jetzt füreinander entschieden, aber eine Sache muss ich Ihnen noch mitteilen. Ich habe Diabetes. Ist das ein Problem für Sie?
Ich möchte natürlich die drei rosafarbenen Perserkatzen, das frisch gemachte Sushi auf meinem Zimmer, den Fokati-Teppich, eine Heizdecke.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek.
Und Stefan Seiler.
Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Candy Diaries.
Hallo, auch von meiner Seite. Hallo Laura.
Hallo Stefan.
Guten Tag. Hallo. Na, wie ist denn unser Zucker heute?
Also, meiner ist jetzt 169.
169?
Ja, 164, so, okay. Ja.
Das sind so um die 9 irgendwas Millimol pro Liter. Mhm. Bei mir ist nicht so gut, 259 Milligramm pro Deziliter, sondern irgendwie 14 Millimol pro Liter. Ich glaube, das Mittagessen wirkt noch.
Was hattest du denn?
Ich hatte heute so eine große Pfanne mit Schupfnudeln und ein bisschen Petersilie, ein bisschen Zwiebeln rein und Rührei drüber. Also so ein eigentlich so eine Resteverwertung.
Oh, das klingt aber gut.
Richtig gut. Noch ein bisschen Pesto oben drauf, ein paar Tomaten reingeschnibbelt. Super lecker, aber sind dann doch einige Kohlenhydrate und vermutlich durchs Fett auch dann noch länger wirksam.
Und die wirken dann lange und dann dauert es lange, bis es runtergeht. Das hatten wir auch schon mal das Thema. Es dauert
ganz
immer
genau.
So ewig.
Ach. Ganz genau. Und dann wird man unterzuckert am Ende. Ich freue mich jetzt schon drauf.
Mhm.
Heute möchten wir über ein Thema sprechen, mit dem du ganz viel zu tun hast. Ich nur so am Rande. Du auf dem roten Teppich, wenn ich am roten Teppich war, dann meistens als Reporter an der Seite und durfte dann Fragen stellen. Die Frage, die wir heute beantworten möchten, lautet, darf man mit Diabetes eigentlich alles träumen? Oder gibt es auch Träume, bei denen man irgendwann lernt, sie lieber nicht zu haben? Viele von uns mit Diabetes haben ja schon früh gehört, mach es dir nicht so schwer, such dir was Sicheres. Mit Diabetes muss man realistisch bleiben. Aber was heißt das denn realistisch, wenn man krank ist und auch ehrgeizig, wenn man auch sichtbar sein möchte, wenn man vielleicht auf einer Bühne stehen möchte, vor Kameras unter Scheinwerfern, mit einem Körper, der manchmal ganz eigene Pläne macht? In der heutigen Folge von Candy Diaries sprechen wir über Diabetes im Showbusiness, auch über diese gläsernen Decken, die unausgesprochenen Zweifel, die Unterzuckerung im falschen Moment. Und die Frage, ob Offenheit da schützt oder eher angreifbar macht. Wir sprechen auch über andere Menschen, die es geschafft haben mit Diabetes und was dieses Schaffen dann auch wirklich kostet. Diese Folge ist für euch, liebe Candies, für alle, die mehr wollen als das, was man euch und uns zutraut. Für alle, die sich nicht klein machen wollen, aber eben auch nicht so tun wollen, als wäre alles immer und jederzeit möglich. Laura.
Dein Intro klang schon wie der Ärzte-Song. Junge, warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Dieter an, der hat kein Diabetes. Alter, ich habe einen neuen Song. Du,
sehr
ich glaube, die Diabetes-Variante.
Siehst du, und hier im Hintergrund rappelt mein Unterzuckeralarm, mein Überzuckeralarm.
Naja.
Laura, wie kann es sein, dass du im Showgeschäft gelandet bist? Hat das was mit dem Diabetes zu tun? Hat der Diabetes dich zurückgehalten? Ist das anders konnotiert? Erzähl doch mal. Warum bist du ständig auf dem roten Teppich zu sehen, trotz Diabetes?
Wie kommt ein Mensch wie Sie ins Showgeschäft? Da gab es früher immer bei RTL Samstag nach den wunderbaren Gag mit dem Bus. Also ja, ich frage mich manchmal auch, wieso ich hier bin. Ich glaube, das geht allen Menschen in so einer Kreativbranche so, dass man ganz oft das Gefühl hat, man seine Mogelpackung oder man hätte es nicht verdient und man ist eben nicht, man hat jetzt nicht so das eine Talent wie, weiß ich nicht, also ein Handwerker, der irgendwas bauen kann. Also es ist nicht so sichtbar. Es ist, man denkt, man ist vielleicht ein bisschen lustiger oder schlagseitiger oder kreativer oder ich weiß nicht was und irrt sich vielleicht auch manchmal. Insofern ist, glaube ich, der Traum oder der Wunsch, danach aufzufallen oder in so eine Branche zu gehen, sicherlich auch von gewissen, ich will nicht sagen Ängsten und Nöten geprägt, aber sicherlich von dem Bedürfnis gesehen und gehört zu werden. Und vielleicht hat das auch was mit Diabetes zu tun, ja. Vielleicht ist das Streben nach dem Außergewöhnlichen, dass man sowieso schon sagt, naja, ich habe eh schon diese besondere Begabung, nämlich meine Bauchspeicheldrüse hat die Begabung, im Dauerstreik zu sein. Dann kann ich auch, I might as well just be crazy. Also so nach dem Motto, jetzt kann ich auch richtigen Käse machen und muss gar nicht in einen, in Anführungsstrichen, gewöhnlicheren Job gehen oder in einen stabileren Job, sagen wir mal so. Vielleicht meinst du, das ist psychologisch so, dass Menschen, das müsste man ja mal recherchieren, haben Menschen mit irgendwelchen außergewöhnlichen Erkrankungen oder weiß ich nicht, Bedürfnissen, haben die eher den Drang, ins Rampenlicht zu gehen oder kreativ zu sein?
Das ist mir nicht bekannt. Wäre mir neu, kann ja gerne jemand von unseren Candies, wer immer es weiß, uns eine Nachricht schicken, ja, falls es so sein sollte. Ich habe sogar eher den gegenteiligen Effekt so in meiner Wahrnehmung erlebt, gerade in der Diabetesklinik, wenn ich da war. Da habe ich dann selten Menschen gesehen, deren Träume wirklich in den Himmel wuchsen. Und dann wird dann immer wieder auf prominente Beispiele verwiesen. Aber ich glaube, ich stelle eher die Tendenz fest, dass sich Menschen ein bisschen runterziehen lassen von der Diagnose und dann nochmal neu justieren, was sie beruflich mit sich anfangen wollen. Wann hast du denn zum ersten Mal gespürt, dass Diabetes im Showbusiness nicht nur eine private, sondern auch eine berufliche Frage ist? Gab es da so einen Moment?
Naja, es ist sicherlich auch immer die Frage, das haben wir hier auch schon besprochen im Sinne von Karriere, wann sage ich es wem, wann sage ich es meinem Chef? Ich habe natürlich in dem Sinne keinen Chef, aber muss man das einer Fernsehproduktion, will man das mitteilen, wenn ja, wann? Haben die dann vielleicht Ängste, Berührungsängste? Es ist letztendlich wie mit, wenn du mit Müttern redest von Kindern mit Diabetes, wo dann bestimmte Eltern sagen, nein, es gibt hier keine Übernachtungsparty bei uns, weil wir wollen die Verantwortung nicht tragen. Und man hat sicherlich auch Angst, das manchmal zu sagen, weil man denkt, ah, dann denken die, die Laura Krasik, die buchen wir lieber nicht für unsere Show oder für unser Event. Nicht, dass die dann eine Unterzuckerung hat oder irgendwie dann absagt oder die ist vielleicht häufiger krank oder so. Ich habe diese Erfahrung eigentlich nie gemacht, dass mir deswegen mehr Steine in den Weg gelegt worden sind. Im Gegenteil, wenn ich selber moderiere und wir eine Quizshow drehen oder Dinge, die nicht live sind, sind eigentlich gar kein Problem. Das ist unangenehm, weil man sich oft schämt, wenn man eben unterzuckert ist und den ganzen Laden aufhält. Das ist mir schon passiert, dass ich moderieren musste und der Alarm ging los und man ist ja dann noch unkonzentriert, das kennen wir alle. Und dann denkt man, ich kann jetzt so nicht in Show starten. Und natürlich haben die dann sofort abgebrochen. Einmal habe ich es auch selber gar nicht gemerkt. Da haben sie mittendrin die Sendung abgebrochen. Und ich hatte meine tolle Regisseurin, Grüße gehen raus, an Alexandra Fahrensteiner auf dem Ohr. Und die sagt, Laura, wir müssen abbrechen. Wir sehen hier, dein Gerät piept total. Ich gebe das immer der Aufnahmeleitung. Und dann haben die mir quasi aufs Ohr gegeben, wir bringen dir jetzt einen Apfelsaft ins Studio, trink das mal. Aber es ist erstmal unangenehm, weil man sich schuldig fühlt, weil man denkt, okay, hier sitzt ein Live-Publikum, wir haben hier Kandidaten, die sind nervös, die wollen Quiz spielen, die haben was zu gewinnen, die sind zum ersten Mal teilweise im Fernsehen. Und ich bin jetzt der Grund, ich bin jetzt das aufhaltende, nervige Glied in der Kette. Das kennst du sicher auch. Also man will ja nicht stören. Man will ja nicht mit seiner bekloppten Krankheit da irgendwie den Laden aufhalten oder eine Extrawurst bekommen.
Ja, kenne ich total. Aber auch schon die Kommunikation. Ich weiß, bei meinem ersten Job habe ich dann irgendwann noch den Chefredakteur angerufen und gesagt, ich weiß, wir haben uns jetzt füreinander entschieden, aber eine Sache muss ich Ihnen noch mitteilen. Ich habe Diabetes. Ist das ein Problem für Sie? Wie hast du es denn kommuniziert, gerade am Anfang deiner Show-Karriere? Hast du da vielleicht noch mehr Bedenken, dass das ein Klotz am Bein sein könnte? Hast du es dann eher verheimlicht oder bist du da, du oder vielleicht auch das Management, haben die dann gleich gesagt, hier, Laura gibt's nur Zucker und Insulin.
Ich bin so eine harte Diva, weißt du, mein Management ruft dann immer an und sagt, für Frau Karasek bitte Cola Zero bereitstellen. Nein, weil die fragen oft, ja, ob man spezielle Wünsche hat, wenn man irgendwo als Gast ist. Und ich möchte natürlich die drei rosafarbenen Perserkatzen, das frisch gemachte Sushi auf meinem Zimmer, den Fukati-Teppich, eine Heizdecke. Na, also ich finde das eh immer affig. Ich sage immer, ich brauche eigentlich nichts. Nur bitte, wenn wir irgendwo Außendrehs haben, also wenn du jetzt nicht den Komfort hast, in einem Studio zu sein, wo du natürlich ein Catering hast und wo theoretisch immer ein Apfelsaft rumsteht oder ein O-Saft, dass ich dann teilweise sage, gerade wenn es mehrere Tage sind und wir sind auf Drehs, dass ich dann schon darum bitte, dass irgendjemand hinter der Kamera einen Saft bereithält oder mein Management darum bittet, weil ich ja nicht mit 8 Flaschen Saft da anreise und es müssen E-Getränke bereitgehalten werden. Also das ist so ein Mini-Extra-Ding. Und dass ich merke, manchmal sind die ein bisschen nervöser, wenn sie das wissen, weil sie eben denken, ist irgendwas, ist mit deinem Zucker. Also wenn ich dann einfach nur, keine Ahnung, sage, ich habe Hunger oder ich gehe halt irgendwie ins Catering und nehme mir da was, dass die Leute manchmal so übereifrig so, brauchst du was, brauchst du noch was, sollen wir dir was besorgen? Und man denkt so, nee, ich wollte ehrlich gesagt gerade einfach nur ein Müsli-Riegel essen, alles cool. Das ist, glaube ich, etwas, was aber auch mit Unkenntnis zusammenhängt oder was man den Leuten nicht vorwerfen kann, weil sie halt einfach nicht wissen, darf sie das jetzt essen oder oh Gott, muss sie vielleicht was essen oder so. Ich hatte die Situation, das habe ich glaube ich aber auch schon mal erzählt, bei Schlag den Star, ne, wo wir Getränke testen mussten und da waren wir blind und das ist live und da mussten Mozzi Mabuse und ich Getränke, da mussten wir rausschmecken, was ist in den Getränken. Und man kennt vorher wirklich diese Spiele nicht. Also man weiß wirklich bei dieser Live-Show nicht, was passiert. Man muss da einfach sehr spontan sein und das war eins der ersten Spiele und die haben gesagt, so, wir verbinden euch jetzt die Augen und ihr müsst die Geschmackssorten rausschmecken. Und das war natürlich insofern blöd, weil ich gar nicht wusste vorher, dass das passiert und auch nachher in der Live-Show natürlich nicht unbedingt an meine Insulinpumpe kam und auch nicht genau wusste, wie viel Kohlenhydrate waren da jetzt drin und ich dann natürlich den Rest der Sendung mit einem sehr hohen Blutzucker durch diese Live-Show gesurft bin, was alles kein Drama war, weil es war eine mega geile Erfahrung. Ich liebe sie, ich würde jederzeit wieder hingehen und es war eine ganz tolle Show. Aber ich habe dann einfach das in Kauf genommen und habe gesagt, gut, dann hast du jetzt für diese 5-stündige Show, hast du jetzt halt 300, weil ich hatte dann auch Angst, mir was abzugeben und das zu korrigieren. Und dann live unterzuckert zu sein, kam mir deutlich schlimmer vor, als überzuckert zu sein.
Mhm. Ja, klar, verstehe ich total. Wie gehst du denn genau damit jetzt um, wenn du live auf der Bühne stehst oder vor der Kamera stehst? Hast du dann doch immer noch Traubenzucker in der nicht vorhandenen Hosentasche?
Du meinst, weil ich keine Hosen soll. Frau Karasek moderiert nackt.
Ja, was macht man denn da? Also ganz ehrlich, du kannst ja oben auf der Bühne nicht sagen, vielleicht wenn du vor vielleicht bei einem Event, muss noch nicht mal im Fernsehen übertragen sein, aber wenn du auf der Bühne stehst und irgendjemand gerade vor dir steht, den du interviewen sollst, sagst du dann, ey, sorry, ich muss mal kurz raus, alle warten 30 Minuten, dann komme ich wieder?
Also ich versuche da sehr präventiv und wirklich sehr vorausschauend immer eher den hohen Blutzucker in Kauf zu nehmen. Ich glaube, das ist in vielen Jobs so, die gar nicht nur mit der Showbranche zu tun haben, sondern das werden Menschen mit Diabetes alle kennen, dass man denkt, okay, bevor ich jetzt in so einer Situation unterzuckere, sei es, ich bin eine Schauspielerin auch auf der Bühne oder eine Opernsängerin oder ich muss selbst auch schon in einem wichtigen Meeting oder ich bin irgendwo und kann halt aus der Situation nicht raus, dann würde ich immer eher einen Blutzucker von 200 in Kauf nehmen und sagen, okay, ich sorge dafür, dass ich vorher einen Saft trinke, einfach um auf keinen Fall in die Unterzuckerung zu gehen. Und das ist natürlich auf Dauer nicht so optimal, weil wenn man das mehrmals im Monat macht, ist man natürlich dann doch über Stunden überhaupt nicht im Zielbereich, sondern wirklich gewollt quasi außerhalb des Zielbereichs. Und das ärgert mich dann schon manchmal, weil ich denke, naja, mir wäre es jetzt lieber, ich wäre bei 160 anstatt bei 220, aber ich würde einen 220er Wert dann eben einfach nicht korrigieren, weil ich einfach denke, das ist mir zu heikel.
Ja, verstehe. Gab es denn trotzdem auch mal Situationen, in denen du wirklich abbrechen musstest? Eben hast du schon die Situation erzählt, dass du unterbrochen wurdest von der Regie, aber als du selbst mal gesagt hast, sorry, wir müssen anhalten?
Ja, ich merke das. Ich finde es immer so unangenehm, weil man diese Unterzuckerung merkt. Und ich bin dann auch so geil, wie so ein kleines Kind, was sich die Augen zuhält und denkt, dann sieht man es nicht. Mhm. Denke ich dann, ich glaube, ich bin niedrig, aber das geht bestimmt gleich von selbst weg. Also da kommt ja erstmal so eine, kennst du das? Das ist so eine ja. Leugnung, oder?
Ja, genau. Also das halte ich noch aus, das schaffe ich noch.
Genau.
Die 10 Milligramm weniger kriege ich auch noch hin. Und dann verlassen alle den Raum. Dann habe ich immer noch Zeit, zusammenzubrechen.
Genau.
Aber so lange geht's noch.
Ich kollabiere gern alleine. Bitte kollabieren Sie später. Es passt uns jetzt nicht. Wir haben das Studio gebucht. Frau Karasek, jetzt reißen Sie sich zusammen. Das sind hier Sendeminuten, kostbare Sendeminuten.
Ja, aber so ist es ja, ich meine, am Ende ist es doch ja auch so, da arbeiten ja gerade im Fernsehbusiness, für alle, die es nicht wissen, ja, arbeiten ja unfassbar viele Leute, die da auch noch, vielleicht auch noch an sich an gewisse Zeiten halten müssen. Ich erinnere mich noch so an Kameraleute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die durften dann nur 8 Stunden arbeiten und dann mussten sie quasi die Kamera niederlegen. Da ist ja auch eine große Verantwortung vermutlich dann, die auf deinen Schultern lastet, wenn klar ist, die Sendung, NDR-Quiz-Show oder was anderes, ja, die kann jetzt eigentlich erst beendet werden, wenn die Moderatorin auch den letzten Satz, nämlich die Verabschiedung, gesagt hat.
Ja, also ich glaube, es ist grundsätzlich ein, in Anführungsstrichen, Problem von Menschen, die in dem Augenblick jedenfalls nicht wirklich austauschbar sind, weil sie halt die Moderatoren sind oder die Hauptdarstellerin in einem Musical oder sonst was. Man hat immer, finde ich, wenn man, und um Gottes Willen, der Job ist nicht so wichtig wie viele andere Jobs, also ich will hier nicht in der Hybris, sondern ich meine nur in dem Moment, hat man ein unfassbar schlechtes Gewissen, wenn man den Laden auffällt oder eben ausfällt. Also ich habe mich auch immer krank oder mich nicht wohlfühlend in Shows geschleppt, weil du denkst halt, ja, wenn ich jetzt da nicht auftauche, dann findet das eben einfach nicht statt. Also dann kann, und ich denke dann oft an so Tour, an Musikerinnen, die auf Tournee sind und denken immer, Gott, dieser Druck, also gar nicht nur der Druck vor dem Erfolg und gefällt es dem Publikum, sondern einfach zu wissen, ich kann heute, egal wie beschissen es mir geht, nicht im Bett liegen bleiben, weil da haben Zehntausende Tickets gekauft. Wenn mich das schon so stresst in meiner kleinen Rolle sozusagen, in diesem Gefühl von, ich will das Publikum nicht enttäuschen, da ist ein Team an meinem Set oder an dem Set, an dem ich arbeiten darf, arbeiten auch 90 bis 100 Leute jeden Tag, wenn wir die Show machen. Das heißt, da sind viele Kameraleute, Aufnahmeleitung, Ton, Technik, Licht, Regie, ne, also die Redakteurin vom Sender, die Produzenten. Und dann denkt man, okay, ich kann jetzt nicht mittelmäßig sein. Ich darf jetzt nicht ausfallen. Ich kann jetzt nicht sagen, und klar, alle sagen einem immer, wenn es dir nicht gut, ne, oder oh, wenn du jetzt noch was brauchst mit Diabetes, oh, wenn du, wir können auch später anfangen, aber du kennst das selber, Stefan. Mhm. Man will nicht der Auslöser sein. Du denkst dann, ja, egal, ich habe jetzt 350 Zucker, viel zu hoch. Ich muss jetzt trotzdem irgendwie die nächsten 3 Stunden entertaining sein und lustig und amüsant. Man zieht dann lieber durch. Ich glaube, das ist so eine typische Diabetiker-Krankheit, oder? Also so ein typisches Phänomen.
Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Onlineshop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15, alles zusammen und das im Onlineshop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Onlineshop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Ja, total, vor allem, wenn man einfach unterzuckert ist, will man ja erstens nicht der Bremsklotz sein, der Störfaktor, aber auch gerade in der Situation fühlt man sich ja echt verletzlich. Und manchmal, es gab ja auch Situationen, da wären mir gar nicht die richtigen Worte eingefallen, wie ich das jetzt so vermitteln kann, dass das alle verstehen. Und dann war es für mich in meinem kleinen medialen Wirken, in Konferenzen oder so, fast lieber beim Skript zu bleiben und das aufzusagen, was ich sowieso sagen wollte. Da fühle ich mich dann sicherer, als die Botschaft zu verkünden, dass ich unterzuckert bin.
Ja, jetzt gerade bist du aber überzuckert, so wie ich dabei
ja, ganz genau. Es piepst hier die ganze Zeit im Hintergrund. Ja. Es tut mir leid. Aber da seid ihr jetzt mal live dabei.
Ab wann piepst denn dein Überzucker eigentlich? Was hast du eingesetzt?
250.
Ich auch.
Piepst das bei dir?
Ich auch. Witzig.
Ja.
Und ab wann hast du den Unterzucker eingestellt? Also wann geht da der erste Alarmbus?
Ich glaube 70, weniger als 70.
Ja, bei mir
das
auch.
Sind, muss ich auch nochmal. Alle mit Millimol bitte selbst ausrechnen, da fehlen mir, das kriege ich gerade multitaskingmäßig nicht hin. Es tut mir so leid. Aber Laura, hattest du denn auch mal das Gefühl, dich mehr beweisen zu müssen als andere, weil Diabetes eben mitschwingt? Hast du Angst gehabt, dass das da so eine gläserne Decke sonst gibt, an die du stößt und die du nicht durchbrechen kannst im Showgeschäft?
Ich glaube, man hat das wahrscheinlich schon mit dieser Krankheit, dass man, oder je nachdem, wie die Persönlichkeit veranlagt ist, dass man denkt, ich muss mich mehr beweisen. Ich will mir und meinem Körper jetzt zeigen, ich kann das schaffen, auch wenn ich vielleicht ein Hindernis mehr habe als andere. Dass es aber sehr in meinem Wesen liegt und ob das jetzt wirklich darauf zurückzuführen ist, dass ich zu Beginn der Pubertät die Diagnose Diabetes bekommen habe und deswegen dachte, okay, jetzt erst recht, ich will nicht, ich will, lass mich doch sich nicht ausbremsen. Und ich kann allen zeigen, man kann ein richtig tolles Leben führen. Und ich finde das auch immer rührend, wenn Leute mir dann schreiben, du bist ein Vorbild oder so. Und ich denke so, um Gottes Willen, also ich glaube, jeder Mensch in so einer Branche hat das Bedürfnis, es irgendwem zu beweisen. Wahrscheinlich meist sich selbst. Ich frage mich auch immer, wem will ich eigentlich, also was ist denn das Ziel? Das fragen sich, glaube ich, alle. Jetzt wird das hier so ein Psychopodcast, aber was ist denn, was wäre denn das Beste? Was will ich denn erreichen beruflich? Und was, worum geht's mir eigentlich? Und Menschen, die gerne auf Bühnen stehen, wird ja oft unterstellt, ja, ihr seid Narzissten oder ihr seid selbstverliebt oder ist es irgendwie Größenwahn oder so. Ich glaube, es geht darum, andere Menschen zu berühren und zu unterhalten und gesehen zu werden. Und der letzte Aspekt hat vielleicht auch was mit Diabetes zu tun, dass man denkt, ich will nicht gesehen werden für meine Krankheit, ich will auch nicht immer die Kranke sein oder die mit dem Diabetes oder oh, da ist die mit der Pumpe und die Leute tuscheln, sondern ich wollte etwas machen, was größer und stärker ist als das. Ich wollte eine Sache haben, die mich mehr definiert als das. Und wenn wir ganz ehrlich sind, natürlich kommt bei mir noch ein bekloppter Aspekt hinzu. Ich heiße Laura Karasek. Mein Vater war in der Fernsehbranche tätig oder in der Kulturbranche. Der war ja ein Intellektueller im Gegensatz zu mir.
Ja. Spiegel Kulturchef.
Genau, Feuilletonchef.
Literarisches Quartett etc.
Und so, ja. Das heißt, bei mir kam auch noch hinzu, ich war die mit Diabetes und ich war auch noch die Tochter eines berühmten Vaters. Und ich glaube, daraus resultierte dann sicher so der Drang, ich möchte Leuten zeigen, dass ich mehr bin als nur die Tochter von, ich bin mehr als nur das Kind mit Diabetes, ich bin mehr, das ist sicherlich auch in vielen Frauen veranlagt, ich bin mehr als nur die Frau oder das Weibchen oder man ist immer zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein, ne? Diese ganzen Vorurteile gegenüber Frauen, die es da gibt und man will es dann einfach irgendwie den Leuten beweisen, dass man liebenswert ist. Ja, man will letztendlich geliebt werden vom Publikum. Und ich glaube, das ist vielleicht auch aus einem Mangel heraus, weil man sich selbst nicht so liebt oder nicht so lieb hat. Und das kann mit Diabetes zusammenhängen. Hast du dich richtig lieb?
Es ist ich habe ein sehr wechselhaftes, widersprüchliches Verhältnis zu mir selbst. Zwischen Selbstliebe und Selbsthass war da schon alles Mögliche dabei. Und auch dieses Gefühl, ich bin schuld daran, dass andere warten müssen, dass andere nicht pünktlich zu ihren Terminen kommen oder was auch immer. Das ist bei mir auch eingepflanzt. Das liegt am Diabetes, ein bisschen auch noch an der Extra-Erscheinung ADHS, ja. Geht ja auch oft Hand in Hand mit Diabetes.
Ja.
Und da hat man ja immer das Gefühl, oh, bin ich zu viel, bin ich zu wenig? Und ich hatte gerade durch den Diabetes oft das Gefühl, dass ich eher eigentlich auch beides bin, ne? Zu viel im Sinne von, ich nerve die anderen mit meinem Gepiepse oder mit dem Unterzuckerung oder Überzuckerung, da müssen die anderen anhalten. Oder aber ich genüge nicht, um dieses oder jenes erreichen zu können. Und Ich habe ja schon mal davon erzählt, von diesem einen Satz, den mir ein früherer Redaktionsleiter von mir gesagt hat, den Satz, bin nach einer Unterzuckerung, wow, ich weiß auch nicht, ob das der richtige Job für ihn ist. Mhm. Und es hat bei mir dann so einen Trotz hervorgerufen, aber auch natürlich Zweifel, Selbstzweifel genährt. Gab es bei dir auch so Situationen, wo du dachtest, vielleicht diese Branche mit Diabetes vielleicht doch ein bisschen too much? Vielleicht sollte ich doch wieder was anderes machen, wieder zurückgehen und Anwältin werden oder einen ganz anderen Job machen, der vermeintlich besser zum Diabetes passt. Gab's sowas mal?
Also auch als Anwältin hatte ich oft das Gefühl, ich sei eine Mogelpackung, dass dieses Imposter-Syndrom, dass man irgendwie denkt, man ist hier neu und man spielt die Anwälte. Ich fühle mich eigentlich immer noch wie ein großes Kind, was eine Erwachsene spielt und man spielt die kompetente, souveräne, aber innerlich ist alles, also ich glaube, das kennt jeder Mensch. Das wird hier noch so voll der Coaching-Podcast oder ja, ich glaube, dass damit können sich viele Leute identifizieren. Ich glaube, dass als Anwältin manche Sachen leichter waren. Und, ach guck mal, jetzt piepse ich auch schon, jetzt piepsen wir beide. Meine Pumpe läuft ab, deine ist zu hoch. Ich habe immer mir gesagt, ich mache das doch nicht ernsthaft nicht wegen Diabetes. Und ich weiß, dass ich sehr hart zu mir bin, manchmal und auch zu anderen, wenn die so rumschwächeln, weil ich denke, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Also das ist sicherlich auch geprägt durch die Erziehung und die Persönlichkeit, aber wahrscheinlich auch durch den Diabetes, dass, weil du eben sagtest, man hat oft das Gefühl, man sei zu viel oder zu wenig. Wie soll sich ein Mensch denn fühlen, der in unserem Alter, nein, der in dem Alter, in dem wir Diabetes bekommen haben, als Teenager oder fast noch Kinder, der immer zu viel oder zu wenig hat, nämlich entweder einen zu hohen Zucker oder einen zu niedrigen Zucker. Und der wahrscheinlich das auch auf andere Bereiche überträgt und immer sagt, ich bin nie gut genug oder warum schaffe ich es nicht, da in der Mitte zu sein? Und ich fühlte mich auch manchmal zu drüber oder ich war neulich wieder in der Fernsehsendung. Man kriegt dann ganz viele tolle Kommentare und wir kriegen übrigens sehr viel Liebe für diesen Podcast. Vielen Dank an die Candies und an die Community.
Ja,
wir lieben
danke.
Das. Aber da haben wir auch über Instagram, dann schreiben mir Menschen, leider auch oft Frauen, wieder viel zu laut, zu schrill, wie sieht sie denn aus, abgemagert, ekelhaft und gerade dieses zu laut sein. Ich war immer eine Frau, die halt auch ihre Meinung gesagt hat, ich komme aus einer sehr lauten, lebhaften, diskussionsfreudigen Familie, die Debatte nicht gescheut hat, was ich übrigens inzwischen schmerzlich vermisse in der Öffentlichkeit, dass Debatten wieder geführt werden, ohne dass man sagt, der andere ist ein Idiot, nur weil er eine andere Meinung hat. Und deswegen war ich immer so. Und unser Mittagstisch war schon eine Bühne. Du musstest dich da behaupten bei den Karaseks, weil wir waren alle laut und jeder wollte die bessere Anekdote und Pointe machen. Und ich glaube, habe ich mir gesagt, okay, ich kann jetzt entweder sagen, ich schaffe das alles nicht, weil ich Diabetes habe und ich will diese extra Rolle als Opfer und ich möchte immer Beachtung dafür bekommen, dass meine Freundin und alle sich immer sorgen und dass ich immer die Ärmste bin und immer nur Mitleid kriege. Oder ich sage, nee, genau das Gegenteil. Ich will, dass ich mir von meinem Körper das nicht sagen lasse und dass ich alles noch extremer mache, vielleicht als die anderen. Und dieses Gefühl, nie richtig zu sein, was die Dosis betrifft, dann auch noch mit ADHS, was wir beide ja auch noch haben, ist, glaube ich, schwierig, weil dir ja deine Krankheit immer sagt, du bist nicht richtig. Oder?
Ja, total. Und eben manchmal auch die eine oder andere Person im Umfeld. Das sind ja oft diese wohlgemeinten Ratschläge, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, die so in Empathie eingewickelt sind, aber am Ende sind es dann auch Schläge.
Total. Meine Mutter sagte gestern den Satz zu mir, weil ich mich beschwert habe, dass sie mir oft ungebeten Ratschläge gibt. Und sie hat mit einer Freundin geredet, die ist auch Verhaltenstherapeutin und die sagte zu ihr, kein Coaching ohne Auftrag. Und das fand ich einen sehr guten Satz. Kein Coaching ohne Auftrag. Wenn du den Auftrag nicht hast, musst du jemandem kein Coaching anbieten und keinen Ratschlag geben. Weil du vorhin auch sagtest, das mit deinem Chef und diesem Spruch und so, vielleicht hat er den falschen Job. Ich glaube, es gibt schon eine gläserne Decke im Sinne von, mein Bruder ist Reporter gewesen, viele Jahre lang und in Russland, was er verlassen musste jetzt logischerweise. Und der hat sehr krasse Extremreisen gemacht. Und wir sind ja beide auch mit Paul Ronsheimer befreundet, den ich liebe und total bewundere.
Liebe Grüße, Paul.
Liebe Grüße, Paul. Und es gibt, glaube ich, Jobs, die könnte ich nicht machen, weil ich auch Angst davor hätte. aber es gibt auch Jobs.
So Kriegsreporter zum Beispiel.
Ja, und die könnte ich aber auch mit Diabetes. Also wenn ich ganz ehrlich bin, das, was mein Bruder gemacht hat, der dann tagelang nach irgendwie in Sibirien, in Jakutien gedreht hat, bei irgendwie minus 50 Grad und sagt, dort dreht er mit den Einheimischen, die essen halt rohes Pferdefleisch. Da gibt es auch nichts anderes. Ich könnte ja gar nicht einem Drehteam, und wir reden hier von Team, der reist dann mit einem Kameramann, ich könnte ja gar nicht gegenüber einem Sender in Deutschland rechtfertigen, das wäre eine Haftung. Also wenn ich sagen würde, Leute, ich bin jetzt 10 Tage mit einem Rucksack in Sibirien, wie soll ich mein Insulin bei der Kälte lagern? Wie soll ich das transportieren? Wie soll ich genug Unterzuckerungsdinge mitnehmen? Also was mein Bruder manchmal auf seinen Reisen erlebt und essen muss, der war mal eingefroren, eingeschneit bei einer Bergwanderung. Sein Kameramann hatte bei der Wanderung 2 Zehen verloren, weil die eingefroren sind. Also könnte ich mit Diabetes solche Extremdrehs machen, wie mein Bruder oder wie ein Paul Ronsheimer oder so? Wahrscheinlich nicht.
Mhm.
Jetzt werden vielleicht aber Candys sagen, so ein Quatsch, kann man trotzdem. Und es gibt total mutige Reporterinnen und Leute, die wahrscheinlich sagen, das ist auch möglich. Ich glaube, da hätte ich dann auch so menschlich Scheu vorgehabt, aber da wäre sicherlich die Erkrankung noch ein größeres Problem geworden, in Krisengebiete zu reisen.
Ja, das ist ein guter Punkt, denn ich habe mir natürlich als Reporter auch mal wieder die Frage gestellt, wie viel will ich machen? Wie weit traue ich mich vor? Ich habe viele Geschichten im Ausland gemacht, in verschiedenen Erdteilen unterwegs, aber so eine richtige Gefährdungslage, wie sie Kriegsreporter und Krisenreporterinnen immer wieder erleben, wo manchmal die Versorgung nicht sichergestellt ist und man ja gar nicht weiß, wann man nach Hause kommt, das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Und vielleicht bin ich es auch deshalb nicht geworden, unterbewusst, obwohl ich mich gar nicht bewusst dafür dagegen entschieden habe. Aber vielleicht hat mich da der Diabetes auch immer mal wieder in die ein oder andere Richtung gesteuert. Hattest du jetzt auch so das Gefühl, dass der Diabetes dich unbewusst dann doch zu den Jobs führt, die eben gerade noch so gehen im Showgeschäft?
Ich habe mein Limit erreicht. Mein intellektuelles und emotionales Limit. Das Limit der Begabung. Für mehr reicht's nicht. Nein, also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich das geworden wäre ohne Diabetes. Aber es ist sicherlich etwas, was auch gar nicht dann so in Frage kam, weil du kannst ja, wenn du wirklich in solchen extremen Jobs bist, selbst bei Schichtarbeit, also ich stelle mir viele Jobs einfach noch deutlich schwieriger vor mit Diabetes. Und wenn du eben nicht garantieren kannst, weil du sehr lange im Ausland drehst, über Monate, Wochen, Dokumentationen, und du eben dann doch mal abgeschieden bist von der Versorgung und du hast dann kein Insulin mehr, was machst du denn dann? Dann begibst du dich ja wirklich in Lebensgefahr. Ich glaube, ich hätte mir das nicht zugetraut.
Damals, als wir Diabetes bekommen haben, 90er Jahre, hatten wir wenige Vorbilder. Es gab wenige Menschen mit Typ 1 Diabetes, wenige prominente Menschen, wenige Show-People, wenige Superstars mit Typ 1 Diabetes. Heute gibt es ja jede Menge. Alexander Zverev, der Tennisspieler, oder aber auch Halle Berry, von einigen anderen, Sharon Stone und etc. wird das immer wieder kolportiert. Und ich frage mich da, was es mit uns gemacht hätte, wenn wir damals auch diese Vorbilder gehabt hätten, beziehungsweise was heute junge Menschen mit Diabetes für einen Erwartungshorizont haben. Merkst du denn, dass sich da was verschoben hat? Glaubst du, dass es im Showgeschäft, wenn es die gläserne Decke gibt, dass sie dann dünner geworden ist für Menschen mit chronischen Erkrankungen, unsichtbarer oder subtiler geworden ist, diese gläserne Decke?
So sehr wir Social Media immer kritisieren, es hat auch ganz viele tolle Aspekte. Unter anderem, dass man, ich bin jetzt nicht auf TikTok, aber ich bin auf Instagram, dass ich dort vielen Accounts folge, die sich mit dem Thema Diabetes auseinandersetzen und nicht nur für Aufklärung sorgen oder informativ sind, sondern dass man auch sieht, den anderen geht's auch so, oder da gibt's Promis mit Diabetes, und als die Tochter von Kate Moss, die Lila Moss, da über den Laufsteg gelaufen ist mit ihrer Pumpe, das hat mich unfassbar bewegt, weil ich das als Kind, also nicht, dass ich jetzt hätte Model werden wollen oder können, aber sowas gab's halt nicht. Es gab keinen Popstar, und wir waren ja noch in der Zeit, wo man irgendwie die Bravo gelesen hat und den Starschnitt und die Poster hatte. Da gab es keinen einzigen Star mit Diabetes. Und dass man da vielleicht unterbewusst gedacht hat, ja, das ist ein Weg, der ist dann nicht für so Menschen wie mich. Das kann schon sein. Also, dass das Rockstar-Leben dann mit Diabetes doch nicht so ganz möglich ist.
Du bist ja auch sehr sichtbar mit deinem Diabetes, gehst sehr transparent um. Spürst du da auch eine Verantwortung? Und jetzt die Werbung.
Heute geht es um den Freestyle Libre. Ich liebe diesen Sensor. Er ist klein, er hält lang, inzwischen 15 Tage. Und ich liebe ihn, weil er mit der App auf dem Handy kompatibel ist. Ich sehe auf meinem Handy meine Zuckerwerte, er gibt Alarme ab, wenn ich unterzuckere, wenn ich zu hoch bin. Wie ist es bei dir, Stefan?
Das geht mir ähnlich. Ich benutze ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren und hat mich durch so manche kritische Situation navigiert. Ich hatte immer die Werte top aktuell auf dem Telefon.
Ja, vor allen Dingen finde ich das so irrsinnig weit weg, dass ich mich früher noch immer gestochen habe und die Finger waren blutig und die Fingerkuppen taten weh und man hatte überall diese Dinger rumliegen, diesen Müll, diese Teststreifen. In der Öffentlichkeit habe ich super oft gedacht, oh, ich messe jetzt lieber nicht meinen Zucker, dann sehen die das, oder im Restaurant ist es unappetitlich. Durch diesen Sensor erspart man sich all das und guckt einfach ganz diskret aufs Handy und hat seinen Wert. Das ist so eine tolle Weiterentwicklung für Menschen mit Diabetes.
Er funktioniert bei mir, wenn ich ihn mitnehme in die Sauna, zum Sport, zum Wandern, zum Schwimmen. Ich habe ihn als wirklich robust und zuverlässig erlebt und dazu ist er auch diskret.
Er ist so klein, ich nehme ihn auch natürlich mit zum Schwimmen. Ich dusche jeden Tag mit ihm. Er kennt und weiß alles von mir und er gibt mir noch Auskunft über meine Zuckerwerte. Also eine bessere Beziehung kann ich mir doch gar nicht wünschen.
Apropos klein, der Freestyle Libre 3 Plus ist tatsächlich wie zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen.
Ich habe den immer an, auch abends auf Events und so in engen Kleidern. Also es hat noch nie gedrückt oder jemand hat mich drauf angesprochen. Ich finde es einfach fantastisch.
Das Freestyle Libre System ist, um noch ein paar Fakten hier zu droppen, in mehr als 60 Ländern am Start. Es wird eingesetzt von rund 7 Millionen Menschen. Es sind wirklich, wirklich viele. Laura, du bist also Mitglied in einem richtig großen Club.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Handhabung so wahnsinnig einfach ist. Also ich bin nun wirklich keine Meisterin der Geschicklichkeit, aber auch wie easy man den anbringen kann, einfach mit diesem einen Klick drauf, nur vorher kurz desinfizieren. Das finde ich also zu der Größe auch einfach noch einen riesen Vorteil an dem Sensor.
Der Freestyle Libre 3 Plus hält übrigens ganze 15 Tage, 15 Tage Tragedauer. Ich glaube, das ist auch einzigartig.
Und den kann man unverbindlich testen. Man kann ihn bestellen auf www.freestylelibre.de und dann kommt man auch in das Vergnügen und wird so ein glücklicher und fröhlicher Mensch wie Stefan und ich.
Werbung Ende. Sichtbare Person mit Diabetes ein Vorbild zu sein oder ist das auch manchmal eine Last?
Ich glaube, es ist wichtig, deswegen machen wir auch diesen Podcast, dass alle Menschen mit Diabetes wissen, sie sind damit nicht allein und man kann damit alles machen und werden, vielleicht nicht unbedingt Kriegsreporter, aber wahrscheinlich selbst das, wenn man ein bisschen patenter ist als ich. Ich würde wahrscheinlich die Hälfte auch vergessen und dass man einfach zeigt, es ist genauso in Ordnung, sich davon auch ein bisschen bremsen zu lassen und zu sagen, das geht halt nicht, ist vielleicht auch gut, ist es auch gesund, gewisse Dinge, man soll sich auch nicht überschätzen. Das haben andere Menschen auch, die können gewisse Dinge nicht machen oder werden. Und dass man einfach sich seine Träume verwirklicht und dass einen sowas auf jeden Fall nicht davon abhält, seinen Traum sich zu erfüllen. Ich glaube, viel schwieriger ist es, seinen Traum zu finden. Also zu sagen, was will ich denn eigentlich? Wenn man dann weiß, was man will und man sagt, ich will Musiker, also im nächsten Leben werde ich Musikerin. Ich finde das so geil, ich bewundere Menschen so, die Musik machen. Dass man halt sich nicht darauf ausruht und nicht sagt, ich habe aber Diabetes, deswegen versuche ich es gar nicht erst. Das ist natürlich auch bequem, ja, sondern dass man sagt, wenn ich das wirklich will, dann schaffe ich das auch mit Diabetes oder mit was auch immer. Es gibt auch, weiß ich nicht, Frauen, die haben 6 Kinder und machen Top-Karriere und das ist gar kein Zwang, aber wenn dann Leute sagen, ich schaffe das nicht des und deswegen, dann denke ich immer, doch, vielleicht gibt's da einen Weg drumherum. Vielleicht kann man sich davon irgendwas erkaufen, erschummeln, profitieren, weiß ich nicht. Also, dass man einfach sich nicht auf so eine Ausrede ausruht. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe. Das kann natürlich dann wirklich eine bequeme Ausrede sein, um sich runterzulegen.
Hast du das mal gemacht?
Vielleicht ein paar Mal, aber für mich war das eher eben auch so ein Motivator, es doch allen zu zeigen. Ich wollte unbedingt raus aus meiner rheinland-pfälzischen Kleinstadt-Idylle. Ich komme aus einer ganz kleinen Stadt mit 7000 Einwohnern und für mich war schon als kleines Kind klar, ich möchte da raus, ich möchte die Welt erleben, entdecken, bereisen. Ich bin neugierig, es muss mehr geben als das. Dadurch fühlte ich mich da ja auch schon ein Stück quasi separiert von der Mehrheit, denn die meisten wollten dann doch dort bleiben. Im Hunsrück. Da bleibt man zu Hause.
Ja.
Und so gesehen war der Diabetes für mich dann auf keinen Fall ein Bremsklotz, sondern ich dachte da manchmal sogar eher, ja, wenn ich in einer großen Stadt lebe, da ist doch die Versorgung noch besser als bei mir auf dem Land. Da komme ich noch besser an all die Medikamente ran oder werde besser behandelt, wenn es mal brennt. Ich wollte mich auf keinen Fall da stoppen lassen und war vielleicht auch eher größenwahnsinnig als was ist das Gegenteil davon?
Zu demütig. Demut wahrscheinlich.
Ja. Aber was mir natürlich dann auch ein bisschen Rückenwind gegeben hat, waren einfach positive Erfahrungen, Erlebnisse, dass man es hinbekommt. Ich bin wirklich ja weit entfernt vom Showgeschäft, aber dass ich es hinbekomme, ein Interview mit Politikerinnen und Showstars hinzubekommen, die 1-2 Stunden dauern oder noch länger, ohne dass ich dabei kollabiere. Und da entsteht dann ja auch so ein Grundvertrauen. Heute mit den Sensoren ist das ja alles noch viel leichter. Damals gab es das ja nicht. Damals muss ich ja wirklich dann immer rausgehen und sagen, entschuldigen Sie, ich muss mal kurz auf Toilette. Habe ich dann heimlich gepiekst und blutig gemessen. Und das ist ja heute alles wesentlich entspannter. Das kann man ja wesentlich besser kontrollieren. Hast du denn auch mal Reaktionen erlebt aus der Branche, die dich wirklich überrascht haben, positiv oder negativ?
Mich hat, glaube ich, manchmal überrascht, dass wenn ich dann Interviews gegeben habe, vielen war es vollkommen egal und die haben da so relativ indifferent darauf reagiert, was ja eigentlich cool ist. Also nicht so, oh mein Gott, du hast ja... Mich hat überrascht, dass dann manchmal, obwohl ich das schon häufiger erzählt habe und nie verheimlicht habe, dass dann manchmal so eine Schlagzeile entstand, wo ich dachte... Okay, also das ist jetzt wirklich gar kein Newswert. Warum steht jetzt hier irgendwie, warum kriege ich jetzt einen Google Alert und in der Boulevardpresse steht irgendwie, sie hat eine tödliche Krankheit oder
unheilbar.
Es gab dann sogar schon so Todesmeldungen. Also die KI hat dann, glaube ich, das so weit verfremdet in diesen Meldungen, dass ich meine eigene, ja, das war letzten Mai, im Mai 2025. War ich dann verstorben auf YouTube. Da gab es der schreckliche Tod von Laura Kasek und da war so ein Kreuz hinter meinem Namen. Ich glaube, weil dieser Algorithmus oder die KI eben nicht geschnallt hat, okay, da waren dann sehr viele Meldungen, da hatte ich gerade ein Interview gegeben und das ist ja dann so, dann macht's eine Zeit, ne, dann ist es irgendwie bei Bild.de oder RTL.de, dann übernehmen es die anderen auch und dann ist es, dann wurde das immer dramatischer. Ich habe einfach nur über Diabetes gesprochen in einem Interview und dann war es unheilbar krank und ich habe dann gesagt, wie ich mich als Teenager gefühlt habe und dass ich immer allein war in der Schule und dann war so ihre große Einsamkeit und man denkt so, meine Güte, also was da, ja, und dann, ich muss dir das eigentlich mal schicken, ich muss das mal als Begleitmaterial, ich habe das damals auch auf Instagram,
kann man posten.
Ich habe das veröffentlicht, weil ich so gelacht habe, ich so, es tut mir leid, dass ich es auf diesem Weg erfahren muss und meiner Familie, also von meinem eigenen Ableben habe ich quasi durch einen Google Alert dann erfahren.
Wahnsinn, aber kannst du irgendwie zurückfüllen, auf welche Wörter, die du genannt hast, das Ganze zurückging? Hast du irgendwas da Todesähnliches im Interview gesagt?
Nein. Ich habe auch gar kein, es war kein morbides Interview. Ich habe einfach gesagt, naja, die Krankheit ist so und was das mit mir gemacht hat. Und dann weiß man ja natürlich die Schlagzeile oder es wird dann immer noch ein bisschen überdramatisiert, weil ich lebe ja schon nun seit 30 Jahren damit. Aber das war dann irgendwie so Clickbaiting oder ich weiß nicht. Also das wurde einfach immer extremer bis eben hin zu diesem Tod. Das fand ich einfach, das hat mich amüsiert. Mich amüsiert manchmal die Unkenntnis der Menschen. Aber deswegen machen wir auch diesen Podcast, da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ich weiß auch nicht alles über andere Krankheiten oder nicht viel. Und es gibt auch bei Vox ein tolles Format, das heißt Vox Stimme. Da machen sie immer so, da darf man ein paar Minuten direkt vor der Primetime, also kurz vor 20.15 Uhr, über ein Thema sprechen, was einem wichtig ist. Und da haben die mich mal angefragt und da durfte ich zwei Themen machen. Und da habe ich Frühchen gemacht, weil ich ja Frühchen bekommen habe und Diabetes. Und durfte eben... direkt vor dem Hauptprogramm quasi, um es mal in diesen altbackenen Begriffen zu nennen, durfte ich über Diabetes sprechen. Und das fand ich eine tolle Chance, dass die einfach sagen, okay, da hat ein Mensch 3 Minuten Zeit, um mal zu erzählen, was das ist. Und das war dann auch am Weltdiabetestag im November und das fand ich irgendwie toll. Also sowas zu nutzen, das kann ich auch nur allen Menschen empfehlen, die irgendwie versuchen, in Communities zu gehen, das sichtbar zu machen, sich auszutauschen mit anderen. Dieser Podcast hilft mir ja auch persönlich, das ist ja auch wie eine Therapie. Oder wir schicken uns manchmal eine WhatsApp und sagen, warum geht das nicht runter? Ich glaube, dass man sich damit heute nicht mehr so allein fühlen muss wie in den 90er Jahren.
Jetzt gibt es ja auch das Beispiel Hubert Feller. Reality Star, wird wahrscheinlich nicht jeder kennen da draußen, aber zieht jetzt ins RTL Dschungelcamp ein. Was hat das Beispiel Hubert Feller für dich gezeigt? Er hat Typ 1 Diabetes, sollte ich noch dazu sagen. War das Beispiel, er im Dschungelcamp zu sein, eher Mut oder Risiko für dich?
Also ich finde es toll, dass so ein breites Format, der Dschungel wird einfach viel geguckt, dass da auch mal ein Mensch mit Diabetes repräsentiert ist, dass man auch sieht, auch das ist möglich. Wir haben ja eben über Journalismus, Reporter gesprochen, wilde Sachen im Ausland. Wie managt man das? Ist das okay, wenn man da eben nicht die Nahrung, also die werden sicherlich irgendwelche Ausnahmeregelungen für ihn da haben. Also auch das kann man schaffen. Wenn man jetzt in den Dschungel wollen würde, finde ich das toll zu zeigen, das ist auch damit möglich, weil der Stoffwechsel ist da natürlich anders. Du hast nicht nur die Zeitverschiebung und so, sondern du bist einfach ja im Dschungel und bist da die ganze Zeit live im Fernsehen und dazu bist du in deiner Nahrungsaufnahme sehr beschränkt. Ich finde jedes Format gut, in dem es thematisiert wird, dass es das gibt und dass man auch teilnehmen kann. Ich wünsche mir ja seit Jahren eigentlich eine Teilnahme bei Let's Dance, weil ich eben dort auch noch nie einen Menschen mit Diabetes gesehen habe. Und das ist ja so ein tolles Format, weil es auch so inklusiv ist und so divers. Und da sind immer junge, alte. Also ich finde es einfach immer wahnsinnig toll besetzt. Und ich denke, es wäre so schön für die Sichtbarkeit, weil das gucken eben genau wie den Dschungel Millionen von Menschen, wenn da ein Mensch mit Diabetes Typ 1 tanzt und einfach
also
das zeigt.
Aufruf ist an dieser Stelle an die Verantwortlichen von RTL, Laura Karasek.
Möchte zu Let's Dance. Nein, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überstehen würde, aber sozusagen, weil es halt auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist, den ganzen Tag tanzen, die proben ja irgendwie 8 bis 10 Stunden jeden Tag mit Insulinpumpe. Was macht das mit dem Zucker? Was macht das mit dem Körper? Das ist ja fast wie eine Profisportlerkarriere. In diesen Wochen und Monaten, wenn man nicht sofort rausfliegt, was bei mir wahrscheinlich eh der Fall wäre, weil ich sehr, sehr mittelmäßig tanze nur. Aber ich fände das einfach toll zu sagen, die setzen immer so schöne Themen und bei Let's Dance und so. Und wenn die dann wird eine Awareness geschaffen, eine Aufmerksamkeit und ein Bewusstsein. Und das schafft der Dschungel sicherlich auch mit sowas. Und ich finde das schön, wenn große Formate sich auch daran trauen, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder, sag ich mal, zusätzlichen erschwerten Bedingungen auch ihre Themen setzen dürfen und können. Und das würde ich mir von der Unterhaltungsbranche noch mehr wünschen.
Jetzt zum Ende nochmal gefragt, wenn du an die jungen Menschen mit Typ 1 Diabetes denkst, was würdest du ihnen sagen, wenn sie unbedingt in die erste Reihe wollen?
Traut euch alles, probiert alles aus. Es ist okay, auch mal peinlich zu sein und mal daneben zu liegen. Und weiß ich nicht, gerade durch TikTok und Instagram und so, es gibt so viele Möglichkeiten, Themen zu setzen, eine Reichweite aufzubauen mit coolem Content, mit wichtigem Content auf YouTube. Traut euch das. Also ich finde immer, sich seine Träume zu verwirklichen, ist das Schönste, was man machen kann. Und das klingt jetzt wirklich so Carpe Diem-mäßig nach einem Wandtattoo oder so. Aber ich glaube, herauszufinden, was man sich wünscht und dann diesen Traum auch sich zu erfüllen, sei es, man möchte irgendwie Rachmaninow auf dem Klavier spielen oder den Mount Everest besteigen, völlig egal. Ich glaube, es ist einfach toll. Es ist immer besser, etwas zu machen und es probiert zu haben, als es nicht zu machen. Und dass das auch mit Diabetes geht, finde ich irgendwie total toll. Du nicht? Oder was würdest du sagen?
Also ich bin jetzt ja nicht im Showgeschäft. Ich bin ja nicht so sichtbar wie du. Aber ich würde auch sagen, das befreit euch von all den Hemmnissen, von all den Ketten, die euch angelegt worden sind von irgendwelchen Beiwohnern eures Lebens, die dich das leben müssen, was die dich das leben müssen und dürfen, was ihr erlebt. und manchmal auch erleidet mit unserer wunderbaren Krankheit, sondern probiert es aus, spürt in euch rein, worauf ihr Lust habt und denkt erstmal in Lösungen statt in Problemen.
Also ich glaube wirklich, diese Floskeln klingen immer so abgedroschen, aber ja, es ist irgendwie, das Leben ist wirklich zu schade, um in der Mittelmäßigkeit hängen zu bleiben, wenn man das nicht, wenn man irgendwas anderes machen möchte, dann sollte man es einfach wagen. Ja. Ich finde Wagnisse total geil. Natürlich habe ich auch Angst vor bestimmten Sachen und so, aber es nicht zu machen, ist doch scheiße.
Ja, finde ich auch. Wobei ich aber auch jedem und jeder das Recht zubillige, zu sagen, ich möchte ein ganz anderes Leben führen. Es soll gar nicht so spektakulär sein. Ich habe vielleicht sogar in meinem Privatleben ganz viel Spektakel. Vielleicht muss ich mich um meine kranken Eltern kümmern. Vielleicht habe ich selbst ganz, ganz viel an den Hacken und muss mich um Dinge kümmern, die ich mir nicht ausgesucht habe. Oder aber vielleicht sind die einen oder anderen ja auch so erfüllt mit einem reichhaltigen Sportprogramm und rennen jedes Wochenende die Alpen rauf und runter und freuen sich auch einfach, einen ganz normalen 9-to-5-Job zu haben. Also ich möchte niemandem absprechen, dass das das Richtige ist. Muss nicht jeder so crazy sein und so selbstdarstellerisch drauf sein, wie wir es vielleicht sind.
Das hast du gut gesagt.
Anders glücklich
absolut.
Ist, dann ist das doch auch, dann ist auch völlig okay. Nur wenn man es eben spürt, dann finde ich, sollte man es sich ja nicht vom Diabetes kaputt machen lassen.
Nein, das ist ja nur die Message. Man muss überhaupt nicht in bestimmte crazy Branchen gehen und es gibt ganz viele Berufe, die völlig unsichtbar sind und tausendmal wichtiger, relevanter, erfüllender vielleicht auch soziale Dinge zu tun, Charity zu tun, keine Ahnung, der Gesellschaft zu helfen, Menschen voranzubringen, Innovationen, also um Gottes Willen. Ich meine mit Träume ja auch nicht der Traum von der Showbranche, sondern dass man einfach genau das, was du gesagt hast, dass man nicht sagt, ich habe Diabetes, deswegen ist diese Tür für mich zu, sondern ich habe immer gesagt, ich habe Diabetes, und wenn ich die Tür mit meiner Pumpe einhämmern muss, ich gehe da durch, wenn ich da durchgehen will.
Und was würdest du sagen, hilft dabei am meisten? Was braucht es aus deiner Sicht wirklich, um mit Diabetes langfristig in der Branche, im Showgeschäft zu bestehen?
Man muss in der Showbranche wie in vielen anderen auch einfach auch gut mit Rückschlägen umgehen können. Man darf sich auch nicht selbst zu wichtig nehmen. Man muss über sich selbst lachen können und man muss auch mal über einen beschissenen Wert lachen und sich dann nicht verkrampfen und nicht verbittert werden und das nicht an anderen Menschen auslassen. Ich glaube, mir hilft immer Nachsicht mit anderen, mit mir selbst, Freundlichkeit und man muss neidfrei sein. Also ich beneide keine Menschen, die keinen Diabetes haben, sondern ich habe mir mein Leben ja so ausgesucht und ich finde mein Leben cool und ich möchte nicht mit anderen tauschen, nur weil die vielleicht keine Insulinpumpe tragen müssen. Und jede Branche hat ihre Neider und ihre Ellenbogen und damit muss man umgehen lernen und sich davon nicht irritieren lassen, sondern zu sagen, ich gehe trotzdem meinen Weg und ich bleib trotzdem liebevoll und freundlich.
Laura, das waren wunderbare Schlussworte. Ich habe dem Gespräch nichts mehr hinzuzufügen. Freue mich aber drauf, wenn vielleicht unsere Candies noch was hinzufügen. Schildert uns gerne eure Gefühlslage, was das bei euch auslöst, wie groß und hoch eure Träume wachsen, wie viel ihr euch dazu traut und wo ihr dann vielleicht auch manchmal sagt, nee, das ist besser, dann doch ein Förmchen kleiner, dann wird es auch ein guter Kuchen. Würde mich sehr, sehr interessieren.
Mich auch.
Laura, vielen Dank fürs Teilen.
Und danke für die spannenden Fragen, Stefan, und euch vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen, liebe Candies. Bis dahin, bleibt im Zielbereich. Wir freuen uns auf euch.
Bleiben
Ciao.
Sie stabil.
Stabile Seitenlage. Ciao, tschüss.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden 2. Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt, mit eurer eigenen Diabetesgeschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.